Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Vor fast genau einem Jahr war Professor Werner Sobeck bei uns zu Gast. Seitdem hat sich vieles verändert, vor allem politisch und gesellschaftlich. Was ist seitdem passiert? Und wie haben sich die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bauen entwickelt? Darüber spreche ich heute erneut mit Professor Sobeck, den ich ganz herzlich hier bei uns im Studio begrüße. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei mir im Studio sind, Herr Sobeck. Ich möchte tatsächlich mit einer Rückschau auf unser Gespräch vor circa einem Jahr beginnen. Wir haben seit damals neues politisches Personal in Deutschland, aber auch in den USA. Es gab einen Rechtsruck bei den Europawahlen mit Auswirkungen auf den Green Deal. Und ja, sogar im Vatikan war vor einem Jahr noch Papst Franziskus im Amt und Sie haben seine Enzyklika Laudato Si damals im Interview auch angesprochen und erwähnt. Auch hier gibt es neues Personal. Gleichzeitig bleibt der Druck auf die Bauwirtschaft extrem hoch. Hier hat sich im Grunde nichts verändert, sondern die Krise ist nach wie vor da. Wie sehen Sie diese Entwicklungen des letzten Jahres und was hat Sie persönlich oder auch fachlich dabei am stärksten bewegt?
Das ist natürlich eine sehr umfassende, fundamentale Frage, wenn sie von Donald Trump bis zum Papst spannt. Generell kann man doch konstatieren, kann man feststellen, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit im gesamtgesellschaftlichen Diskurs deutlich zurückgegangen ist. Und dass der Diskurs so weit es ihn überhaupt noch gibt, das ist ja meine Kritik, sich viel, viel mehr um kriegerische Auseinandersetzungen, Stichwort Gaza und Ukraine, um potenzielle kriegerische Auseinandersetzungen, Wirtschaftskriege und insbesondere auch um den weithin zu beobachtenden Rechtsruck im politischen Haus dreht. Und wenn man schaut, was in den Vereinigten Staaten im Kontext Nachhaltigkeit passiert ist, seit Donald Trump an der Macht ist, man kann das ja so bezeichnen, dann sind es doch eine ganze Reihe von Rückschritten, die natürlich Auswirkungen haben auf andere Länder bis hin zu Deutschland, wo ja viele der ursprünglich durch Rot-Grün und Schwarz-Grün propagierten Zielsetzungen jetzt erstmal nicht mehr diskutiert werden und so insgeheim für den genauen Beobachter spürbar verwässert werden, hinausgeschoben werden. Am deutlichsten sieht man das vielleicht, wenn man das Verbrenner aus im Automobilbereich anschaut, wo man sich doch relativ klar war, 2035 sollen keine verbrennerbasierten Motoren mehr gebaut werden. Und jetzt auf einmal verkünden BMW, Daimler und Porsche eine 180-Grad-Rückwendung. Flankiert von Begrifflichkeiten wie, wir müssen die Wirtschaft wieder auf Schwung bringen, der deutsche Wohlstand hängt zu wesentlichen Teilen an der Automobilindustrie und vielen anderen Dingen. Das bedeutet aber ganz klar, man hat eine Verschiebung der Präferenzen hin vom Schutz der Umwelt zu einem, ja, ich schütze mein Wohlstandsniveau. Und das ist natürlich eine erschütternde Bilanz, die ich hier ziehe. Aber das ist bedauerlicherweise so. Und ich möchte alle demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern, diesen Diskurs, dieses Gespräch mit den anderen Menschen, also nicht permanent ins Handy schauen, sondern mit anderen Leuten sprechen und darüber diskutieren, was können wir tun, damit wir die Kurve kriegen, ja, damit wir die wesentlichen Dinge so aufgleisen, dass wir unseren Kindern, Enkeln und anderen jungen Menschen ins Gesicht schauen können. Das müssen wir schaffen. Und so wie wir uns jetzt verhalten, schaffen wir das nicht.
Ich finde es interessant, dass Sie das Verbrennerverbot als Beispiel bringen. Ich hätte eher erwartet, Sie bringen die Wärmepumpe, weil das die spielt auch eine Rolle in dem Manifest, das Sie verfasst haben. Da kommen wir noch nachher im Detail darauf zu sprechen. Aber die Wärmepumpe war ja so ein Inbegriff der Erzählung, wir retten die Welt und gleichzeitig den Wohlstand. Es kann beides gleichzeitig funktionieren. Ja. Und von dieser Traum ist irgendwie geplatzt. Oder hat man einfach entschieden, ihn nicht weiter zu verfolgen, weil der kleinste Wohlstandsverzicht, der damit einhergehen könnte, schon so auf so großen Widerstand stößt, dass man dann lieber die Finger davon lässt.
Nun gut, da wird natürlich massiv lobbyiert und es wird massiv auch von Professoren, hauptsächlich Pensionierten, die warum auch immer nicht ganz die Wahrheit erzählen, eine Verwirrung der Bevölkerung betrieben. Also schauen Sie, wenn Sie eine Wärmepumpe kaufen, dann kostet den Betrag X. Interessanterweise ist sie in Deutschland um 4.000 bis 5.000 Euro teurer als in Frankreich. Ein und dieselbe Wärmepumpe. Warum? Weil in Deutschland bekam man genauso viel staatliche Zuschüsse. Das ist schon mal der Punkt eins. Ne? Also der Markt ist durch Zuschusspolitik, durch Gesetzespolitik etc. ganz eigenartig beeinflusst worden auch. Dann ist es so, wenn Sie eine Wärmepumpe haben mit einer Jahresarbeitszahl, sagen wir einfach mal 3,5, dann können Sie mit einer Kilowattstunde Strom, die Sie dort hineinschicken, 3,5 Kilowattstunden in Wärmeenergie erzeugen. Wenn Sie jetzt aber schauen, um wie viel differiert der Gaspreis, also eine Kilowattstunde erzeugt durch Gas, zu einer Kilowattstunde erzeugt durch Strom, dann ist es in Deutschland der Faktor 3 bis 5. Mhm. Das heißt, der Vorteil, der energetische Vorteil, den man durch die Wärmepumpe hat, der wird mehr als aufgezehrt durch die Tatsache, dass Strom sehr teuer ist. Warum ist Strom sehr teuer? Nun, auf der einen Seite haben wir dieses vermaledeite Problem in großen Teilen selbst verursacht, dass wir kein russisches Gas mehr haben. Auf der anderen Seite finden Sie eine ganze Reihe in Deutschland von Steuern und Gebühren, die auf die Energie aufgeschlagen werden, die bei Strom draufgeschlagen werden, bei Gas aber weniger oder gar nicht, wie beispielsweise Kosten für den Netzausbau. Das Gasnetz ist da, also sind die Kosten für den Netzausbau klein. Das Stromnetz ist in Teilen nicht da, zumindest nicht leistungsfähig genug, also sind die Kosten für den Netzausbau groß. Und so erzeugt man auf einmal den Faktor 3 bis 5 pro Kilowattstunde gegenüber Gas. Und dann sagen die Leute natürlich, Strom ist teuer. Und wenn ich mir eine Wärmepumpe kaufe, dann läuft die mit Strom. Und all diese Dinge, und das kann man natürlich sehr einfach darlegen, so wie ich das gerade mache, und aufklären. Und man könnte als Gesetzgeber auch sagen, wenn wir denn das elektrische Heizen und Kühlen in unseren Gebäuden favorisieren wollen, dann müssen wir eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Preisen für verbrennungsbasierte Energie herbeiführen. Das ist ja nicht das Problem. Mhm. Aber es kommt dann noch ein zweites dazu. Warum forciert der Gesetzgeber nicht massiv das Heizen und Kühlen mit Strom? Und warum hat er auf einmal aufgehört, Elektromobilität massiv zu fördern? Weil er festgestellt hat, dass die Stromnetze nicht da sind, die man benötigt. Auf der einen Seite die Transportnetze, um mit hoher Spannung und große Distanzen den Strom heranzuschaffen, und dann die Verteilernetze. In Deutschland ist dieses System nicht ausreichend vorhanden. Und eine massive Förderung von Strombenutzung im Gebäudebereich und von Strombenutzung im Mobilitätsbereich würde zu nichts anderem führen als einem Zusammenbruch der Netze. Mhm.
Wo müsste man dann ansetzen, Ihrer Meinung nach?
Nun, das hat die Bundesregierung schon unter Frau Merkel verschlafen, die Netze auszubauen. Sie haben zwar ein Netzausbaugesetz verabschiedet, aber wie so viele andere Gesetze haben sie es selber nicht befolgt. Mhm.
Sie haben vor einem Jahr gesagt, wir haben kein Energieproblem, sondern ein Emissionsproblem.
Ja, ein Energieträgerproblem, das ist das eine, weil wir in toto natürlich genügend Energie haben. Wenn die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen für alle Funktionalitäten benötigen, und wenn wir zusätzlich Wind und Wellen und Geothermie haben, dann haben wir kein Energieproblem. Wir haben ein Energieträgerproblem. Und damit meine ich Folgendes. Entgegen der landläufigen Meinung können wir auf dem Weltmarkt nicht die Energie einkaufen, die wir benötigen, sondern die ist politisch konditioniert. Das fing schon nach dem Zweiten Weltkrieg an, bis 1960 dann Deutschland große Angebote bekommen hat von der damaligen Sowjetunion für sibirisches Gas zu Spottpreisen im Gegenzug für die Lieferung von Röhren. Und dann wurde unter dem allseits beliebten John F. Kennedy die ersten beiden Sanktionspakete gegen die Bundesrepublik Deutschland erlassen. Mehr oder weniger eine massive Drohung: wenn ihr dieses russische Gas in irgendeiner Form bezieht, dann werden wir gegen euch Handelsbarrieren aufbauen und. Mhm. Das waren die ersten zwei von mittlerweile 6 Gesetzen, die mit schweren Sanktionen gegen die Bundesrepublik versehen waren, und zwar immer in Bezug auf, wo bezieht ihr eure Energie her? Ölbezug war völlig okay, Gasbezug war nur dann okay, wenn er nicht aus Russland kam. Und natürlich haben die USA gesehen, dass die deutsche Industrie einen Vorteil hat von kontinuierlichen Gasversorgungen zu niedrigem Preis, so wie Gesamtzentraleuropa, auch Österreich das hatte. Und das ist dann eben, wie soll man das sagen?
Das hat eine Abhängigkeit.
Wurde zum handelspolitischen, handelsstrategischen Instrument. Und Sie müssen sich mal vorstellen, wenn die USA ein Gesetz erlassen mit Geltungsbereich Europa, das ist ja ungefähr so, als würde jetzt die österreichische Regierung, der österreichische Bundestag, ein Gesetz erlassen mit Geltungsbereich New York.
Da würde also, man sich schwer tun.
Ja, ich nenne das energiestrategische Problem. Sie kriegen die Energie nicht, die Sie wollen. Nun sprach ich jetzt gerade über verbrennungsbasiert, aber erinnern Sie sich, Frau von der Leyen war vor wenigen Tagen, durfte sie nach dem Golfspielen nach Schottland fliegen und nach dem Golfspielen Herrn Trump kurz sprechen. Mhm. Und in diesem kurzen Gespräch hat sie ihm einfach nur zugesagt, in den nächsten Jahren für 750 Milliarden Euro Energie aus den USA zu kaufen. Ja, das ist aber keine Solarenergie und keine Windenergie. Das heißt, sie hat ihm zugesagt, sie kauft fossile Träger. Mhm. Und man muss sich vorstellen, dieses Fracking-Gas, was ja vorher keiner wollte, weil es zu teuer war,
und schmutzig.
Und das ist jetzt erst marktfähig dadurch, dass preiswertes Gas aus Russland nicht mehr auf dem Markt ist. Mhm. Und jetzt bezahlen wir dieses teure Gas, das zweimal verschmutzt, nämlich einmal bei der Herstellung und einmal bei der Verbrennung. Und wir müssen ja eins sehen, wenn Sie das Gas verflüssigen, allein dieser Vorgang des Verflüssigens auf ungefähr minus 160 Grad, die Fachleute wissen das besser, dann brauchen Sie 40-50% der Energie, die in dem Gas drinsteckt, allein schon für den Verflüssigungs- und Abkühlvorgang.
Wow.
Ja, das heißt, Sie entwerten das Produkt. Mhm. Sie brauchen riesen Mengen an Energie, um das zusammenzupressen, als kaltes, flüssiges Gas in kugelförmige Behälter reinzupacken.
Es wäre unter normalen Umständen nicht marktfähig.
Es macht alles überhaupt keinen Sinn, aber es sind politische Konditionierungen, über die Regierungen nicht laut sprechen wollen, um weitere Konditionierungen zu vermeiden. Mhm. Oder weil sie Angst haben oder ich weiß es nicht. Aber die Bürger müssen doch darüber sprechen. Die Bürgerinnen müssen doch sagen, früher haben wir für Gas 40 Euro bezahlt, heute zahlen wir für dieselbe Energieinhalte 120 bis 140.
Ja, und es gibt auch noch gar keinen Weg raus aus Öl und Gas, aus den fossilen Brennstoffen.
Nein, weil der natürlich kontinuierlich zugebaut wird. Sie haben es ja vielleicht in der letzten Woche gelesen, dass seit Jahresbeginn 2025 ExxonMobil mit Rosneft, also eine USA-marktführende Firma mit einer Russland-marktführenden Firma, Verträge ausgehandelt hat. Sobald der Ukraine-Krieg vorbei ist und die damit verbundenen amerikanischen Sanktionen aufgehoben werden diese Verträge unterzeichnet bzw. treten in Kraft für gemeinsame Öl- und Gasförderung in Sibirien. Das heißt, die Amerikaner machen heute Verträge für ein Big, Big Business
danach
in Russland, sobald andere Baustellen beseitigt sind. Und das ist ein Versagen der Medien, dass sie das nicht kommunizieren. Und in der traurigen Konsequenz bewirkt es die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger es nicht wissen und darüber nicht sprechen können.
Und dennoch hat man den Eindruck, dass eben bei diesen Bürgerinnen und Bürgern sich ein bisschen diese Erzählung, dass das mit der Windkraft und mit Solar nicht richtig gut läuft, irgendwie auch verfängt. Und die kommt ja von genau diesen Leuten.
Ja, natürlich.
Meistens aus der politisch rechten
Ecke. Ja, das ist... Das hat auch etwas damit zu tun mit der feinen Dosierung von Angst, also von Angstnachrichten. Ne? Sie bekommen das immer in kleinen Portionen zugeworfen, Sie schauen Fußball, unten kommt so ein Laufband mit Breaking News und da kommen dann diese Dinge, die Sie eigentlich gar nicht wissen wollen, über die Sie auch nicht nachdenken, weil Sie gucken ja, wie die gerade Elfmeter schießen, aber Ihr Gehirn nimmt natürlich diese Botschaften auf. Und in der Akkumulation dieser täglich, wöchentlich verbreiteten Botschaften, die Sie unbewusst aufnehmen, fangen Sie irgendwann mal an, die Dinge auch noch zu glauben, ohne darüber nachgedacht zu haben. Sie können das sehr, sehr gut beobachten, wenn Sie vor 2 Jahren in Deutschland auf den Marktplatz getreten wären, hätten gesagt, ich habe ein Start-up gegründet für Drohnen, dann hätten die Leute Sie ausgepfiffen und nach Hause geschickt, ne? Und hätten gesagt, wir wollen Frieden und keine Drohnen und in dein Start-up investieren wir mit Sicherheit nicht. Wenn Sie dasselbe heute machen, dann gehen Sie wahrscheinlich mit mehreren Millionen vom Marktplatz weg. Die Meinung in der Bevölkerung hat sich gedreht und zwar nicht aufgrund einer rational klaren Vermittlung von Inhalten, weil ob jetzt Russland Litauen angreift oder nicht, da können Sie lang drüber spekulieren, sondern es sind genau diese kleinen Dosierungen, wir müssen davon ausgehen, wir müssen damit rechnen. Es gibt deutsche Professoren, die verkünden im Fernsehen 2028, greift Russland Litauen an, dann muss der nächste Professor natürlich auch was sagen. Der sagt dann, also ich gehe davon aus, 2029 greifen sie alle baltischen Staaten an. Und so werden Dinge platziert, die nicht beweisbar sind. Das sind pure Spekulationen von Leuten, die sich selber wichtig machen wollen. Wir sehen das ja, wie viele tausend Militärexperten in Deutschland auf einmal aus den Höhlen gekrochen sind, von denen man vorher gar nichts wusste. Also jeder zweite ist ja in Deutschland Militärexperte mittlerweile. Und diese Dinge verunsichern die Menschen. Und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb rufe ich ja auf zur Rückkehr des bürgerlichen Dialogs, der ja leider verloren gegangen ist, weil jeder vor seinem Handy sitzt.
Ja. Nun, ein Effekt ist ja, dass also die geopolitische Sicherheit ist natürlich etwas, was die Menschen bewegt, keine Frage.
Natürlich.
Aber es scheint ja, dass die große Aufgabe, um die Klimakatastrophe zu verhindern, das scheint da so eine Art Entweder-Oder-Diskussion zu sein. Und jetzt machen wir mal Klimaschutz einfach mal nicht so.
Ja, redet man nicht drüber und dann fällt es auch nicht auf, wenn wir Subventionen zusammenstreichen, wenn wir vielleicht Gesetze nicht umsetzen. Wir hatten ja in Deutschland die Situation, dass die Regierung erneut eigene Gesetze nicht befolgt hat. Wir hatten ja, nachdem man in Kyoto 1995 respektive 97 festgestellt hat oder festgehalten hat, dass eines nunmehr klar ist, nämlich dass die Erderwärmung auf die Emission klimaschädlicher Emissionen zurückzuführen ist. Das war damals allgemeiner Konsens, nachdem viele Leute, die 20 Jahre zuvor alles Mögliche behauptet haben, nur um genau diesen Zusammenhang nicht herzustellen. Und da gab es ja, wie man heute weiß, bestochene Professoren in berühmten Universitäten, die haben dann halt erzählt, es sind vermehrte Sonnenprotuberanzen, also quasi Gasexplosionen an der Oberfläche der Sonne, die zu diesen Erwärmungen führen und. Und jetzt bei Kyoto hat man gesagt, jetzt wissen wir es. Jetzt sind die mathematisch-naturwissenschaftlich basierten Vorausberechnungen der Klimatologen, die Messungen der CO2-Entwicklung auf dem Berg in Hawaii und all diese Dinge passen ziemlich gut zusammen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind es die klimaschädlichen Emissionen. Und daraufhin hat die Europäische Union relativ zügig ihre Mitgliedstaaten aufgefordert, Klimaschutzgesetze zu erlassen. Hat ihnen sogar gesagt, was da ungefähr drinstehen muss. Und diese Aufforderungen haben ja eine hohe Verbindlichkeit. Und Österreich hat ja daraufhin, ich glaube es war im Jahr 2008, ein Klimaschutzgesetz erlassen. Allerdings mit 10-jähriger Laufzeit und danach wollte man überprüfen oder verifizieren, ob das Gesetz gegriffen hat oder ob es einfach nur ein Gesetz war, dessen Wirkung verpuffte. In Deutschland hat man immerhin bis 2019 gebraucht. Dann hat man ein Klimaschutzgesetz erlassen, nachdem die EU auch gedroht hat. Wenn ihr jetzt dann, ja, gibt's entsprechende Verfahren in Brüssel. Dieses Gesetz wurde nach wenigen Monaten vom Bundesverfassungsgericht, dem höchsten deutschen Gericht, als für grundgesetzwidrig erklärt. Also die Regierung Merkel, die Frau, die als Klimakanzlerin in die Geschichte eingehen will, legt ein Gesetz vor mit ungefähr 15-jähriger Verspätung, was nutzlos und wirkungslos ist, weil die Zahlen, die dort als Grenzwerte angegeben waren, eigentlich der reine Hohn waren. Und dann hat man das Gesetz überarbeitet und hat dort Grenzwerte eingesetzt für die Emissionen, für die zulässigen Emissionen, abnehmend bis 2045, kontinuierlich abnehmend, die ungefähr den Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens entsprechen. dann könnte man sagen, auch ich als Wissenschaftler, jetzt haben wir eine Leitlinie, entlang der wir uns hangeln können. Mhm. Nur, was ist passiert? Die Bundesregierung hat die Einhaltung des Gesetzes nicht überprüft. Teilweise hat sie sie überprüft und hat festgestellt, es wird nicht eingehalten. Sie wäre per Gesetz verpflichtet gewesen, aktiv zu werden, hat sie nicht gemacht. Und als dann dieses große Tohuwabohu entstand mit dem sogenannten Heizungsgesetz von Herrn Habeck, was ja auf eine von einzelnen bundesdeutschen Medien unverschämte und nicht akzeptable Art und Weise in die Öffentlichkeit gespielt wurde, nämlich ein Referentenentwurf, der überhaupt nicht abgestimmt war. Und er wurde aus politischem Kalkül an die Öffentlichkeit gebracht, an ganz bestimmte Zeitungen, Sie können sich vorstellen, welche. Und dann wurde das quasi kaputt geschossen. Mhm. Und wenn Sie jeden Tag in der Zeitung lesen, der Heizungshammer kommt und Habeck macht euer Wohnen unbezahlbar und so weiter und so weiter, irgendwann fangen dann die Bürger an, das auch noch zu glauben. Weil ja die Gegenargumentation nicht kommt, die da lautet, das ist doch alles Mumpitz, leg das mal zur Seite, das ist eine politische Kampagne, in Wirklichkeit ist doch etwas anderes geplant. Aber Herr Habeck hat sich da in seiner Art, wie er geantwortet hat, äußerst ungeschickt verhalten. Er war wahrscheinlich auch nicht gut beraten. Und am Ende wollte man das um des politischen Überlebenswillens eben doch durchdrücken und hat dann einen Deal gemacht, der der Bevölkerung nicht klar gemacht wurde. Man hat nämlich das Klimaschutzgesetz bis zur Unendlichkeit aufgeweicht. Und jetzt hat man zwar noch ein Klimaschutzgesetz, aber das können Sie auch in den Papiereimer stecken. Das ist irrelevant. Ja. Und jetzt haben wir, und das ist der wichtige Punkt, jetzt haben wir eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland in vielen sogenannten Sektoren, also wie Mobilität oder Bauwesen, dies oder dies, in einigen der Sektoren keine durchgreifende Emissionsbeschränkung mehr. Wir haben eine im Bereich der Autos beispielsweise, der Automobile. Da kommen sie aber aus Brüssel.
Kommen wir zur Bauwirtschaft. Da fehlen solche Emissionsbeschränkungen, wie Sie sagen. Mhm. Was wäre denn da, wenn man in die Zukunft schaut, was wäre denn da notwendig, um die Bauwirtschaft als Gesamtes, die ja rund ein Drittel an der Emissionen beiträgt, weltweit auf einen Pfad zu bringen?
Nun zunächst mal eine verbindliche Zielvorgabe. Also nicht Maßnahmen vorgeben, wie beispielsweise, du brauchst bessere Fenster, du brauchst mehr Wärmedämmung, du brauchst keine Maßnahmenkataloge, weil die töten jedwede Innovationskraft ab. Wenn man mir sagt, was zu tun ist, denke ich nicht darüber nach, wie könnte ich es besser machen. Mhm. Als eine Zielvorgabe. Und die Zielvorgabe steht ja schon im Pariser Klimaschutzabkommen, nämlich von heute ausgehend bis 2045 eine Reduktion bis auf 5 Milliarden Tonnen pro Jahr. Man sagte damals in Paris, mehr schaffen wir bis 2045 nicht, weil wir nicht in der Lage sind, die ganzen weltweiten Schiffsflotten, Flugzeuge, bestimmte Maschinen, Diesellokomotiven bis dahin umzubauen oder auszutauschen. Es ist nicht leistbar. Aus finanziellen Gründen, aber auch aus Gründen der Nichtverfügbarkeit der Menschen, die das machen sollen. Also hat man gesagt, von 40 oder 50 Milliarden Tonnen pro Jahr gehen wir runter auf 5 und hat da einen Reduktionspfad, sagt man dafür, festgelegt. Und an dem kann man sich sehr gut halten. Für das Bauwesen bedeutet Folgendes. Zunächst mal muss man Klartext sprechen, dass, Sie haben das auch zitiert, Sie können das auch gar nicht besser zitieren, Sie haben gesagt ein Drittel. Ja, das ist eben nicht richtig. Das Bauwesen insgesamt steht für ungefähr 53% der klimaschädlichen Emissionen, hat damit den größten Hebel in der Hand. Warum sagen jetzt manche Leute ein Drittel und der Herr Sobeck sagt 53%? Mhm, nur das dieses ein Drittel, das ist eben nur Heizen, Kühlen und die Aufbereitung von Warmwasser. Das sind Infrastrukturmaßnahmen wie die berühmten österreichischen Tunnels, Staumauern, Straßen, all das ist da gar nicht drin. Sondern da reden wir nur von Gebäuden und zwar von Gebäuden im Betrieb. Also die Emissionen, die durch die Verwendung verbrennungsbasierter Energie, Gas, Öl, Kohle, Holz, beim Betreiben der Gebäude entstehen. Bei der Herstellung der Gebäude brauchen sie aber auch Energie. Und da haben sie durch diese Energienutzung, die zum großen Teil fossil ist, eben auch Emissionen. Und dann haben sie noch andere Emissionen, die sind nicht energiebedingt, sondern prozessbedingt. Ich komme gleich drauf. Und wenn Sie die alle zusammenpacken, dann steht das Bauwesen für 53%. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber bisher versuchen wir doch nur zu sparen mit einem unendlich großen Aufwand an den Emissionen in der Nutzungsphase, indem wir dort den Energieverbrauch reduzieren, dann ist es unklug, alles andere außen vor zu lassen. Völlig unklug. Mhm. Und wir sprechen von diesen grauen Emissionen. Das sind die, die bei der Herstellung der Baustoffe entstehen, beim Transport der Baustoffe entstehen und beim Einbau dieser Baustoffe in ein Gebäude. Und das sind eben signifikante Größenordnungen. Die hat man bisher einfach außen vor gelassen, weil es zu schwierig war, auch nachzuverfolgen, okay, wenn ich jetzt 100 Tonnen Beton kaufe, da gibt's Zement, da gibt's Kies, da gibt's Schotter, wo kommt das alles her, wie weit wurde das transportiert, wie viel emittieren die LKWs beim Transport? Und da hat man gesagt, das ist jetzt kompliziert, das lassen wir einfach außen vor. Und wir fokussieren uns auf eine ganz einfache Größe. Wir sagen nämlich, die Gebäude sind so herzustellen, neue und bestehende bei einem Umbau, dass der Bedarf nicht höher ist als ein gesetzlicher Grenzwert. Mhm. So, was ist der Bedarf? Der Bedarf ist bei perfekter Verhaltensweise der Bürger, Stoßlüftung und so weiter, Temperatur runterdrehen, wenn ich das Haus verlasse, bei perfekter Verhaltensweise der Bürger ist das der minimale Energiebedarf. Jetzt verhält sich der Bürger aber, vielleicht in Österreich, aber nicht in Deutschland, nicht korrekt. Sodass der tatsächliche Verbrauch, der liegt 30-40% über dem Bedarf. Und der Verbrauch ist zusätzlich abhängig von der Höhe des für den Haushalt verfügbaren Einkommens. Die Leute, die viel Geld haben, die werfen mit Energie um sich, die brauchen viel, viel mehr, als ihr eigentlicher Bedarf ist. Und die Leute, die sparsam sein müssen, bei denen ist der Verbrauch niedriger als der Bedarf. Und man könnte natürlich sagen, ja gut, dann messen wir doch einfach den Verbrauch. Dann müssen wir den Stromzähler ablesen, die Heizölrechnung und die Gasrechnung nehmen. Und dann wissen wir, was war der Verbrauch. Mhm. Aber damit greifen Sie ja jetzt politisch den Bürger an.
In seinem Verhalten.
Jedes Jahr muss der seine Heizölrechnung einschicken, ne?
Ja.
Und dann wird er sie natürlich bald nicht mehr wählen. Mhm. Und deshalb sagt man, nee, wir machen das nur einmal, indem ein Energiefachmann den potenziellen Bedarf ausrechnet. Und was hinterher mit dem Haus passiert, da schauen wir nicht mehr nach. Mhm. Und das ist natürlich Unfug.
Und Sie haben ein Manifest unterzeichnet. Ich möchte darauf jetzt auch ein bisschen näher noch eingehen. Ein Manifest, das, glaube ich, im November 24 herausgegeben wurde, das in 5 Punkten auflistet, was zu tun ist. Und dieser Paradigmenwechsel, den Sie hier schon durchklingen lassen, weg vom Fokus auf Energieeffizienz einzelner Gebäude hin zu einer konsequenten Reduktion der Emissionen, ist ein ganz großer Bestandteil, auch schon in der Präambel dieses Manifests.
Genau, weil wir ja wie gesagt kein Energieproblem haben als solches. Wir müssen nur schauen, dass wir uns die Energie beschaffen, indem wir Wind, Photovoltaik und alle möglichen Dinge ausbauen, indem wir die Leitungsnetze für Strom ausbauen und indem wir Energiespeicher installieren, um die Zeit über Nacht, gewisse Zeiten im Winter, die berühmte Dunkelflaute, die Sonne scheint nicht mehr und der Wind weht auch nicht mehr, zu überbrücken. Da sagen die Leute, ja, aber so elektrische Energie zu speichern ist ja unendlich teuer. Und das ist erstens auch nicht mehr richtig, weil die großen Speicher werden immer preiswerter. Mhm. Die sind dann eben nicht mehr lithiumbasiert, sondern andere Technologien. Und wir müssen ja nicht Strom speichern. Was wir im Gebäudebereich brauchen, ist ja Wärme und Kälte. Und Wärme und Kälte können Sie wesentlich preiswerter speichern als Strom. Ja, und da braucht man eben Anreizsysteme. Da muss man eben sagen, okay, liebe Bürgerinnen und Bürger, gründet doch einfach mal eine Wärmegenossenschaft. Baut zusammen einen Wärmespeicher, jetzt nicht mit warmem Wasser, weil das endet dann schon bei 100 Grad und fängt dann an, Probleme zu machen. Ihr könnt ja beispielsweise auch einen großen Behälter bauen, in dem ihr Schotter drin habt. Und den Schotter, den könnt ihr ja locker auf 800 oder 900 Grad hochheizen.
Schotter?
Ja, Schotter, warum denn nicht?
Okay.
Da gibt es jetzt ein Start-up, das macht es mit Speckstein. also schotterbruchartige Specksteinstücke, auf, glaube ich, 800 Grad hochgeheizt. Da können Sie jede Menge Energie einsparen. Und dann blasen Sie dort kalte Luft rein und ziehen die Energie wieder raus. Die Menschen sind doch fantasievoll und intelligent und innovationsfähig. Mhm. Man muss diese Innovationen nur antippen und man muss sie zulassen. Und wenn sie gut sind, muss man sie fördern. Mhm. Und wenn wir solche Sachen haben wie in Deutschland, wenn Sie auf der rechten Straßenseite ein Haus haben mit einer PV-Anlage und auf der linken Straßenseite wohnt Ihre Großmutter, dann können Sie als Energieproduzent diese Energie nicht über die Straße zu Ihrer Großmutter schicken. Das ist verboten gesetzlich. Mhm.
Also hier braucht es Deregulierung?
Deregulierung und Simplifizierung. Und das ist nur erreichbar, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Mund aufmachen.
Da gibt es auch einige Protagonisten oder Befürworter von Deregulierung, die etwas anderes im Hinterkopf haben bei der Deregulierung. Also da geht es dann teilweise darum, den Green Deal sozusagen wieder abzubauen, rückzubauen.
Ja, ja.
Auch das hört man unter dem Titel Deregulierung.
Ja.
Umgekehrt brauchen wir Deregulierung eigentlich, um smarter die Klimaziele zu erreichen.
Richtig.
Könnte man sich da treffen in der Mitte?
Das ist relativ einfach. Das ist total einfach. Schauen Sie, wir haben in Deutschland ein Gebäudeenergieeinspargesetz. Das ist 89 Seiten lang in 8-Punkt-Schrift. Das enthält Regelungen für den Bezirksschornsteinfeger, einen Bußgeldkatalog und seitenlange Vorschriften, was die Wärmedämmqualität einzelner Bauteile sein soll. Ich ersetze das durch einen einzigen Paragraphen von 3 Zeilen Länge.
Das Emissionsziel.
Das Emissionsziel. Ich sage, das Emittieren klimaschädlicher Gase bei Herstellung, Betrieb, Um- und Rückbau von Gebäuden ist an diesem Emissionsreduktionspfad zu orientieren, der ist einzuhalten. Mhm. Das kommt übrigens in ein paar Jahren über die Europäische Union. Mhm. Das ist die sogenannte ETS2-Regelung, wo man sagt, okay, die Europäische Union sagt, dies ist unser Kontingent, so viel darf in Europa im Bauwesen im Jahr 2030 noch emittiert werden. Und dann werden alle Brennstoffe, also alle die, die Emissionen hervorrufen, mit einer Steuer beaufschlagt. Und wenn das Ziel nicht eingehalten wird, dann wird die Steuer drastisch erhöht. Also die Daumenschrauben werden angezogen, sodass dann der Energieverbrauch und damit die Emissionen wieder sinken. Und so will man das auf den Ausstiegspfad einregulieren. Das bedeutet aber, da muss man sich klar darüber sein, die Sache wird teuer.
Ja.
Das hat man jetzt in Deutschland gemerkt, nachdem man ein paar Jahre ein Nickerchen gemacht hat, dass dieses Gesetz ja vor der Tür steht, nämlich 2027. Und jetzt versucht man das schon wieder zu torpedieren. Ne? Mhm. Also es ist der Ruin der kleinen Leute. Es ist nicht sozial ausgewogen. Man kann das nicht machen und so weiter. Man spürt das jetzt schon.
Aber ist das nicht das nächste Schauermärchen? Klima netto null bauen ist um so und so viel teurer. Ist das wirklich so? Wäre nicht die Innovationskraft da, um mit Materialien zu arbeiten, Materialien einzusetzen, die letztlich zu einem Quadratmeterpreis führen oder zu einer Wärmekostenrechnung, die geringer oder zumindest gleich ist wie jetzt?
Ich sag mal so, und da wird natürlich jetzt gleich wieder eine ganze Branche aufschreien und mir alles androhen. Ich mache mal eine Milchmädchenrechnung, hat man früher gesagt. Im Seiten der Political Correctness sagt man es auch manchmal Milchbubenrechnung. Also wie ist das? Bisher sind ja unsere Häuser auch warm geworden. Punkt. Wir haben Gas dafür verwendet, in Mehrheit. Punkt. Mhm. Gas hat bei der Verbrennung, setzt das klimaschädliche Gase frei. Also, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, ersetzen wir Gas durch Strom. Wärmepumpen basiert. Mhm. Eine Wärmepumpe ist ungefähr 3-mal effektiver als das Verbrennen von Gas. Wenn jetzt also der Strompreis nicht mehr ist als 3-mal heute der Gaspreis, dann ist es eine Nullsumme im Betrieb. Jetzt müssen Sie nur noch die Wärmepumpe austauschen, eine Reihe von Leitungen und. Das ist natürlich ein Invest, aber darüber hinausgehende Maßnahmen brauchen Sie erstmal gar nicht.
Ja gut, die Photovoltaik am Dach kann die Wärmepumpe, den Strom liefern für die Wärmepumpe.
Ja, aber das habe ich ja schon in den Preis inkludiert. Ja, Sie müssen einfach den Strompreis von Belastungen, die eigentlich da nicht unbedingt hingehören, befreien, Sie müssen sagen, der Netzausbau ist eine gesamtgesellschaftliche Sache. Das tun wir nicht den einzelnen Leuten aufoktroyieren, sondern das zahlt die Gemeinschaft der Bürger. Mhm. Nach irgendwelchen Finanzierungsmodellen. Wenn Sie 500, 600, 800 Milliarden in Sonderhaushalten mal so locker irgendwoher zaubern, dann werden ja diese paar Milliarden auch noch möglich sein. Ja?
Sollte eigentlich der Fall sein, ja.
Ja. So, und dann ist doch das Thema klar. Dann sind die Investitionskosten für den Umstieg auf der Heizung klar. Nur, eins habe ich jetzt natürlich verschwiegen, aber ich habe es vorhin schon mal angesprochen, den Strom, den Sie benötigen, um Ihre Heizung und Kühlung zu bezahlen, preisgünstig, den müssen Sie ja erstmal haben. Und jetzt sind wir bei dem versäumten Netzausbau und bei der Gefahr, dass wenn Sie das Netz, selbst wenn das Netz da ist, die Bereitstellung von den entsprechenden Mengen an Strom, ich habe gesagt, warum hat die Förderung der E-Mobilität so eigenartig aufgehört und all diese Dinge. Ich meine, wenn man 800 Milliarden hat, um Krieg zu führen, dann könnte man auch 100 Milliarden haben, um E-Mobilität zu fördern und die Stromnetze auszubauen und das Leben unserer Kinder in der Zukunft zumindest einigermaßen zu stabilisieren. Das macht man alles nicht. Und das ist das Ergebnis von politischer Nichtwissenheit auf der Seite der politischen Kaste, von gezielter Falschberatung durch die sogenannten Experten und massiver Einflussnahme durch die Lobbys. Mhm. Ich werfe das der Politik gar nicht vor. Woher sollten Sie denn das wissen?
Ein ganz wichtiger Faktor scheint mir auch, wir haben auch letztes Jahr schon darüber gesprochen, die Tatsache, dass die Klimakrise sehr schleichend von sich geht und man das offenbar auch mal ein paar Jahre ausblenden kann oder glaubt zu können.
Natürlich, ja.
Die Leute spüren es jetzt schon, aber nicht so drastisch, dass sie sagen, das ist mir jetzt aber super, super wichtig.
Nein, noch sind es kleinere Effekte. Also schauen Sie die Tatsache, dass ein großer Teil der Haselnusssträucher und Bäume in der Türkei dieses Jahr vertrocknet ist, die Türkei aber der Hauptlieferant ist für Haselnüsse, die man in Schokolade einbaut, was dazu führt, dass Schokolade signifikant teurer wurde, Haselnussschokolade. Jetzt bei der Kakaoernte ist es ähnlich. Und auf einmal zahlen Sie, ich zitiere jetzt meine Frau, 4,50 Euro für eine Tafel, wo Sie vor 2 Jahren noch 1,50 Euro gezahlt haben oder 2. Dann nehmen Sie Orangensaft. Der Preis für Orangensaftkonzentrat ist um über 100% gestiegen. Dasselbe gilt für Olivenöl. Jetzt können Sie natürlich sagen, ich mag eh lieber steirisches Kürbiskernöl. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich liebe das auch. Aber jetzt sind wir doch mal fair. Es passieren Dinge. Warum ist das Olivenöl so teuer? Ja, weil jede Menge Olivenbäume kaputt gegangen sind. Bis Sie da aber neue pflanzen und bis die wieder Früchte tragen, da kann man ein altes griechisches Sprichwort zitieren und es lautet, einen Olivenbaum pflanzt man für die Enkel. Das heißt, der heute gebaute Baum wirft in 50 Jahren die erste signifikante Ernte ab.
Gut, wenn man die Klimakrise so fortschreitet, dann gibt es in 50 Jahren andere Klimazonen auf der Erde, wo Olivenbäume vielleicht wachsen in Schweden, keine Ahnung.
Ja, die brauchen dann halt 50 Jahre, bis sie groß sind. Und jetzt kommen sie an einen wichtigen Punkt, nämlich das Verteilungsproblem. Mhm. Wie viel beträgt eigentlich die Weltgetreideernte pro Jahr? Ja, das ist eine naheliegende Frage. Und dann zählen Sie das alles zusammen und dann teilen Sie es durch 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde wohnen. Und dann teilen Sie es auch durch 365 Tage im Jahr. Und dann haben Sie die Getreidemenge, die bei basisdemokratischer Verteilung jedem Menschen auf der Welt pro Tag zusteht. So, und das ist ungefähr 970 Gramm, also sagen wir mal 1 Kilogramm. Mhm. So viel können Sie gar nicht essen. Das reicht für alle, aber wir haben keine basisdemokratische Verteilung, sondern es geht nach Geld. Und wenn ein niedersächsischer Schweinezüchter eben einen Preis zahlen kann für Getreide, den ein Bürger in Somalia nicht zahlen kann, dann wird in Somalia gehungert und in Niedersachsen werden die Schweine gemästet, damit wir billiges Schweinefleisch haben.
Dieses Verteilungsproblem gibt es ja auch bei Emissionen im Grunde.
Auch.
Also wir haben ja, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das reichste 1% mit den Privatjets und einem exorbitanten Konsum erzeugt halt eine riesige Zahl an Emissionen.
Genau. Die Emissionen korrelieren auch mit dem Besitz. Mhm.
Also hier müsste man für Gerechtigkeit sorgen.
Ja, ich habe das vorhin ja gesagt, man darf das dann nicht mehr an einem Bedarf pro Quadratmeter, sondern am Menschen. Wenn wir sagen, wir haben eine Demokratie, ich sage ja, wir hatten vielleicht irgendwann mal die Idee einer Demokratie, aber wir haben eine nominelle Demokratie, es ist nämlich keine mehr, sie heißt halt so. Und in Amerika sehen wir das derzeit ja in besonders bizarrer Form, aber erkennbar war das auch in den USA schon sehr, sehr lang. Wenn wir eine richtige Demokratie hätten und die Leute mehr miteinander reden würden und sich abstimmen würden und aus dieser Diskussion heraus Handlungsaufträge an ihre politischen Repräsentanten geben würden, was wir alle nicht tun. Ich sage immer, wann haben Sie denn das letzte Mal mit Ihrem Bundestagsabgeordneten gesprochen oder mit Ihrem Vertreter im Gemeinderat? Nie. Das heißt, die politische Kaste macht, was sie glaubt, was richtig ist. Und die Bevölkerung kritisiert das eher im Sinne von herummeckern, weil es nicht passt, als durch aktive Teilnahme. Mhm. Aber würden wir das ändern und würden wir sagen, okay, und in unserer Demokratie hat jeder die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten, dann kann man sagen, gut, jemand, der im Ausland viel Geschäft macht zum Wohle aller, der darf dann vielleicht ein bisschen mehr emittieren als einer, der hauptsächlich vor Ort arbeitet. Aber da findet man doch Regelungen. Aber was wir doch haben, sind keine Regelungen. Und jetzt sagen Sie natürlich, das Argument ist, ja, was können wir schon in Österreich machen mit unseren 10 Millionen Einwohnern oder in Deutschland? Wir sind ja mit 80 Millionen gerade mal 1% der Weltbevölkerung. Dann sage ich, wenn Sie Deutschland mit Liechtenstein vergleichen, dann gewinnt immer Liechtenstein. Wenn Sie Mensch mit Mensch vergleichen, dann sieht es ganz anders aus. Und wenn Sie Mensch mit Mensch vergleichen, dann haben Sie eben in den USA... Die Zahl ist schwierig zu ermitteln, weil da sind die Statistiken auch nicht ganz sauber, beziehungsweise, wie soll ich das jetzt wieder sagen, ohne dass ich bei der nächsten Einreise verhaftet werde. Also sagen wir mal so, ich schätze irgendwas mit 12 Tonnen pro Kopf.
Ja, und Jahr, das könnte hinkommen, ja. Das habe ich auch schon mal
so gehört. In Deutschland vielleicht 9, in China vielleicht 6 bis 7. Mhm. So, und jetzt kommt's, und in Afrika kleiner 1. Kleiner 1. Mhm. Und die Erde... Die Pflanzen auf dieser Erde, hauptsächlich Wälder und Wiesen und die Ozeane zusammen, die könnten ungefähr 0,8 bis 1, eine Milliarde Tonnen pro Jahr aus der Atmosphäre rausnehmen. Das heißt, wenn sich alle Menschen so verhalten würden wie die Afrikaner, dann würde das Klima nicht weiter ansteigen. Aber die Afrikaner sind eben die wenigsten, das sind 1,2 Milliarden.
Und die meisten Menschen möchten nicht so leben, sondern die möchten viel mehr konsumieren.
Ja, das kommt noch dazu. Und jetzt müssen wir sagen, was erlauben wir uns? Und ich bin ja nicht jemand, der Entsagung predigt, um Himmels Willen. Das liegt mir vollkommen fern. Wir sollten lustig, glücklich, gut gebildet und wirklich fulminant miteinander leben können, glücklich miteinander leben, aber eben naturverträglich. Schauen Sie, mit dem Beginn der Aufklärung, mit dem berühmten René Descartes, der gesagt hat, wir sollten so denken, dass der Mensch und die Natur zwei verschiedene Dinge sind. Der Mensch ist das Subjekt und die ihn umgebende Natur, wir sprechen heute ja auch von Umwelt, da denken wir ja auch, das ist was anderes als ich, ne? Mhm. Ich bin das Subjekt und dann gibt's noch die Umwelt. Und Descartes hat gesagt, diese Welt um uns herum, die ist das Objekt. Und die gilt es zu vermessen, zu analysieren, zu verstehen, zu benutzen und auszubeuten, wie es auch schon in einem der beiden Alten Testamente stand. Und das haben die Leute fortan gemacht. Dann sind die Naturwissenschaften entstanden, man hat alles verstanden und man ist mit der Natur entsprechend umgegangen. Und das gipfelte ja sogar in dem Vorschlag eines Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften, der sagte, wenn Teilsysteme der Natur kaputt gehen, und wir können sie durch technische Systeme ersetzen, dann ist es für die Menschheit ja ein vollkommen akzeptabler Vorgang. Aber ich meine, da steht dahinter auch null Verständnis für die Komplexität, die in der Natur vorherrscht, also der Interaktion zwischen Regenwurm und Vogel. Ne? Sie können natürlich irgendwie ein Bodendurchpflügungssystem entwickeln und können sagen, jetzt sind die Regenwürmer obsolet, das macht die Maschine. Aber was macht der Vogel? Da hat der Herr Nobelpreisträger eben nicht dran gedacht. Und ich sage, wir müssen endlich eins begreifen. Und das haben beispielsweise die Menschen in den Bergen Österreichs immer schon, die Bauern immer schon. Wenn die Natur nicht funktioniert, dann ist unser Ende nahe. Wir müssen alles tun, um die Natur zu hegen und zu pflegen. Natürlich können wir Obst ernten und Getreide mähen, aber wir müssen es so machen, dass wir dabei das Ganze nicht schädigen. Und das geht doch. Das geht doch alles. Man muss es doch nur machen. Mhm. Man muss dann vielleicht die subjektive Gier zurückschrauben. Da zitiere ich gern den Papst Franziskus, obwohl ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin, aber trotzdem noch christlicher Auffassung bin. Es funktioniert alles, wir müssen es nur tun. Mhm. Aber dieses Tun, das ist eine Entscheidung nicht der politischen Führung, das ist eine Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Die müssen sagen, wir wollen das.
Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, ja. Aber mein Eindruck ist halt, dass in einer gigantischen globalen Kakophonie im Moment irgendwie alles misslingt, was in diesem Sinn, wie Sie es beschreiben, eigentlich gelingen
müsste. Es sieht so aus, ja, es sieht so aus. Aber dann müssen Sie auch wieder sehen, wenn man fragt, wer auf dieser Welt legt die meisten Grünflächen an, wer pflanzt die meisten Bäume?
Sagen Sie es mir.
Das ist China.
China, okay.
In China gibt es seit ungefähr 40 Jahren ein Baumpflanzprogramm. Mhm. Es gibt einen Tag des Baumes, das ist irgendwann im März. In China werden hunderte von Millionen Bäumen jedes Jahr angepflanzt. Da gibt es ein Projekt, eines von vielen, das heißt der Grüne Gürtel. Das geht von der Wüste Taklamakan, das ist dort, wo China Russland berührt, Alma-Ata in diesem Bereich, bis hin zum Pazifischen Ozean. Ein grüner Gürtel, um die Wüstenbildung zu unterbinden, weil der durch den Wind, durch den Westwind herangewehte Wüstenstaub ziemlich häufig in den großen Städten bis hin zu Peking mehr oder weniger zu Verdunkelungseffekten geführt hat am helllichten Tag. Das ist aber nur das eine Argument, Staubbindung. Und das andere ist CO2-Bindung und Wasserhaltung und all diese Dinge. Und es wird dann in einem riesigen Maßstab gemacht. Wenn Sie sich schauen, was so ein relativ kleines Land aus unserer Sicht, ist ja natürlich nicht fair, wie Äthiopien macht, die haben Baumpflanztage. Mhm. Da ist vom Staatspräsident bis zum Volksschullehrer und zu den Kindern sind sie alle am Bäume pflanzen. Aber nicht nur Bäume pflanzen und dann weggehen, sondern Patenschaften übernehmen, Fürsorge, die Bäume gießen, sagen, das ist mein Baum, das ist der Baum meiner Oma. Und alle diese Dinge, die wir ja früher hier auch schon hatten. Also in meinem Garten gibt's einen Baum für meinen Vater und einen Baum für meine Mutter und da hegt und pflegt man, weil das ist dann eben mehr als ein Baum. Das geht, man muss es nur tun. Mhm. Und man muss ein bisschen von unserer zentraleuropäischen Arroganz runtersteigen. Wir haben auch ein Baumpflanzprogramm in Europa. Es wird bedauerlicherweise noch nicht richtig umgesetzt.
Mhm. Man muss es nur tun, was kann Ihrer Meinung nach die Zunft der Architektinnen und Architekten tun?
Schauen Sie, der Architektenberuf als akademische Ausbildung gehört zu den wenigen akademischen Ausbildungen, die ausgeprägt interdisziplinär gestaltet sind. Ein Architekt lernt nicht nur Zeichnen und Malen und Kunstgeschichte, sondern der lernt eben auch Grundzusammenhänge der Soziologie, der Stadtbaukunst, des Bauingenieurwesens, der Klimatologie und all diese Dinge. Und viele Architekten kokettieren damit, dass sie sagen, sie wissen von allem etwas, aber eben nur etwas. Ja, aber andere wissen von einem viel, aber eben nur von einem. Und so kommt vielleicht den Philosophen, aber viel, viel mehr den Architekten eigentlich eine Rolle in der Gesellschaft zu, über die sie bisher noch gar nicht richtig nachgedacht haben. Nämlich diesen Diskurs aller, die alle unterschiedliche Interessen haben und aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, zu binden, vielleicht sogar zu initiieren, weil sie eben die einzelnen Inhalte, die einer da vorträgt oder eine, relativ schnell kategorisieren können, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, ob das übertrieben ist und wie auch immer, und so einen Diskurs steuern können. Das kann sonst niemand. Das ist eine der Konstituenten der Demokratie, ist auch der mündige Bürger. Der Bürger, der in einem frei zugänglichen Informationsraum die Informationen bekommen kann, die ihn interessieren, der sich daraus eine Meinung bildet und diese Meinung mit anderen formt, um dann gemeinsam ihren politischen Repräsentanten mit einer Handlung zu beauftragen. Aber dieser, dieses Formen eines gemeinsamen, einer gemeinsamen Meinung, wer kann das noch machen? Es sind ja viele sozial ganz wichtige Institutionen verloren gegangen, wie beispielsweise die Kirchen. Ja, wo sie ja noch auch Meinung bilden konnten, von der Kanzel herunter zwar, man kann das lange kritisieren, aber da war auf einmal Meinungsbildung unter vielen, das konnten sie zumindest initiieren. Oder die Gewerkschaften. In Deutschland zur Bedeutungslosigkeit geworden. Mhm. Die Gewerkschaften brauchen sie nur noch, um Lohnverhandlungen durchzuziehen. Mhm. Aber nicht, um ein gemeinsames Bild von der Welt von morgen zu zeichnen. Wo will die Arbeiterschaft hin und die Angestelltenschaft? Früher waren da Ziele. Wir wollen gleichberechtigt sein mit den Angestellten, ne? Wir wollen keine Unterscheidung in graue Kragen und weiße Kragen. Wir wollen das, wir wollen das. Und mit diesen Institutionen wäre es einfach zu sagen, wir wollen toll leben und glücklich leben, aber wir werden die Randbedingungen oder die Ursachen, auf denen das alles basiert, die werden wir ändern. Wir schauen eben, dass es eine Finanzierung für Wärmepumpen gibt. Wir tun alles, damit Stromleitungen gebaut werden. Mhm. Wir machen da vielleicht auch Märkte auf und sagen, ja Gott, wenn es Firmen gibt in Bangladesch, die Stromleitungen verlegen, bitte kommt zu uns. Wir empfangen euch mit Applaus, helft uns, diese Probleme, die wir hier haben, zu erledigen. Mhm. Und wir sollten auch unsere zentraleuropäische, nahezu postkolonialistische Arroganz ablegen, wenn es um Fragen geht, was sollte denn in Afrika geschehen oder was sollte denn in China geschehen. Die sind klug genug. Mhm. Die brauchen unsere Belehrungen nicht.
Wir müssen vor der eigenen Tür kehren.
Wir müssen vor der eigenen Tür kehren.
Ich finde es interessant, dass Sie Meinungsbildung einbringen als etwas, das jetzt Architekten tun können, Architektinnen und Architekten an erster Stelle. Ich dachte, Sie sagen vielleicht das oder das Material einsetzen, aber das passt natürlich zu Ihrer Botschaft, dass die Kommunikation auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Und wenn es uns vielleicht gelingt, jetzt auch zum Abschluss noch was Positives vorausschauend zu bringen, wo könnte denn in ein, zwei Jahren, um ein näheres Ziel zu formulieren, die Entwicklung stehen? Wo könnten wir in bereits ein, zwei Jahren sein?
Ich will überhaupt nicht negativ klingen. Ich weiß, dass man das negativ auffassen kann, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinbekommen. Mhm. Wir müssen es nur tun. Und das ist doch unglaublich positiv.
Das ist
interessant. Also wir müssen am Horizont, müssen wir zwei oder drei Leuchtfeuer anzünden, die jeder versteht. Und das ist total einfach. Wir müssen sagen, wir fahren mit unseren klimaschädlichen Emissionen herunter. Das ist ein Ziel. Und die Maßnahmenkataloge, die lassen wir weg. Die Gemeinschaft der Bürger findet diesen Weg. Wir sagen, wir gehen auf den Gipfel, aber welchen Weg wir nehmen, das wisst ihr doch viel besser als die Politik. Das wisst ihr auch viel besser als die Wissenschaft. Das nächste ist, wir werden alles tun, um die Natur zu erhalten, also Bodenversiegelung, Wasserverschmutzung und all diese Dinge. Das ist ein Ziel. Und da muss man schauen, und bei der Energie, ja gut, wir werden zukünftig nicht weniger Energie verbrauchen, bitte. Das darf nicht die Formulierung sein. Die kriegt da draußen rum, weniger Energie. Nein, warum sollen wir denn weniger Energie verbrauchen? Wir werden die Energieträger wechseln. Und wenn wir nur durch Sonne und Wind unsere Energie gewinnen und Geothermie und kluge Speichersysteme haben, dann können wir mit Energie prassen ohne Ende. Das ist keine mit zusammengekniffenen Lippen und traurigem Gesicht durch die Welt wandern, sondern das ist ein durch die Welt tanzen. Und dafür brauchen Sie nicht viel. Mhm. Aber neben den drei technischen Dingen, die ich gerade genannt habe, also Emissionen, der absolute Schutz und die Rückeinbindung der Natur in das Menschsein, und der Mensch ist Natur und die Natur gehört zum Menschen und zu dieser neuen Interpretation der Energie. Wir brauchen nämlich nicht weniger Energie benutzen, sondern nur andere. Kommt die andere nicht technische Komponente und das ist die soziale. Letztlich ist die soziale Komponente aber das Miteinander reden, aufeinander eingehen, auch eine Abkehr von den bisherigen Gesellschaftssystemen.
Ja, das scheint mir der heikelste Punkt zu sein.
Weil ja, das ist logisch. Das
die ersten aber Punkte, die Sie aufgezählt haben, die gehen ja heutzutage schon in einer politisch-ideologischen Debatte unter. Weil die einen sagen, ah, das ist richtig, das ist richtig. Man müsste diese ganze Debatte politisieren? Also man kann sich auch fragen, warum ist das rechte politische Spektrum nicht konservativ im Sinne der Naturerhaltung, sondern scheint sich nichts aus Klimaschutz zu machen oder nicht so viel. Warum ist das so?
Schauen Sie, es ist ja so, wenn Sie die Menschen kontinuierlich mit irgendwelchen Angstnachrichten, die sie unbewusst aufnehmen, unterbewusst aufnehmen, dotieren, dann geht es langsam, führt es zu einer Veränderung des psychischen Verhaltens der Menschen. Die kriegen dann sogenannte diffuse Ängste. Und das bedeutet, dass sie sich aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, aus dem großen Freundeskreis zurückziehen in der ersten Stufe, in der zweiten Stufe dann lieber allein sind mit ihrer Familie, in ihrem glücklichen Home und sagen, den Rest verstehe ich eh nicht und ausrichten kann ich auch nichts. Also bin ich glücklich, wenn mein Dackel, meine Frau und meine Tochter glücklich sind. So, das ist das Thema, ne? Mhm. In einer dritten Stufe kommt dann aber die Beobachtung nach außen. Die anderen reden alle miteinander, die lachen alle miteinander und ich bin da nicht mehr dabei. Also man empfindet dann ein nicht mehr zur Gesellschaft gehörend Gefühl. Und das wiederum produziert Abneigung, Hass und in der letzten Stufe sogar die Rufe nach der starken Hand, die das jetzt endlich mal alles wieder klarlegen. So, und wenn Sie jetzt schauen in Deutschland, wie viele Leute unter Vereinsamung leiden. Für Österreich bin ich nicht kompetent, die Zahlen sind wahrscheinlich mehr oder weniger dieselben. Wie Single-Haushalte zunehmen, jeder Fünfte in Deutschland ist ein Single. In den USA die gleiche Entwicklung. Dann hat man in den USA eine große Befragung unter den Singles gemacht und hat gesagt, wer ist euer liebster Freund? Dann haben 60% gesagt, mein Hund. Ja, was ist das für eine Menschengesellschaft, wo 60% der Singles den Hund zum engsten Freund haben? Ja, und nicht die Nachbarin oder irgendjemand anderes, der einem sympathisch ist, der Hund. Das sind doch Kennzeichen und die Zunahme an depressiv kranken Menschen, schwer depressiven, die geht ja wie eine Rakete in die Luft. Wenn Sie mit Ärzten reden, die sagen, das ist ja gar nicht mehr auszuhalten, wie der Zuwachs zunimmt. So. Und das ist etwas, ich zitiere das lieber nicht, aber man weiß das aus der Propagandaforschung, durch diese Dotierung können sie die Leute in alle Richtungen drängen und dann reden die nicht mehr miteinander. Wenn sie nicht mehr miteinander reden, dann sind sie natürlich ganz einfach manipulierbar, weil das einzige Gerät, mit dem sie glauben zu reden, ist ihr Device. Aber da haben sie ja keinen kritischen Filter mehr zwischendrin, der sagt, so wie früher der Großvater am Abendessenstisch, die Geschichte brauchst du nicht glauben, das haben sie mir auch schon versucht zu erzählen, ne? Sondern man nimmt es auf. Der Einzelne ist ja gar nicht intellektuell in der Lage, dieses Donnerwetter von Nachrichten und Nachrichtenfetzen zu falsifizieren, also zu identifizieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Er nimmt es auf und wenn er es nur immer wieder aufnimmt, dann glaubt er es auch. Und das lässt sich natürlich bewirtschaften, gerade durch solche Parteien, die dann nämlich den Menschen, die in die Position gekommen sind, ich kann eh nichts ausrichten, die Sache geht irgendwie schief, dann sagen die, ich bin einer, dein Führer. Ich führe dich aus dem Schlamassel wieder hinaus. Und dann sind sie alle hinten dran. Und das hat Trump gemacht. Das Rezept ist total einfach. Das Demokratiebewusstsein und damit einhergehend vielleicht auch ein weniger kapitalistisches Verhalten, eine Achtung des Menschen als eines Menschen von gleicher Würde und nicht als eines Wettbewerbers. Wenn wir dieses Bild drehen und mit dem anderen was zusammen machen und nicht versuchen, ihn mit irgendeinem Deal über das Ohr zu hauen, dann haben wir da Riesenmöglichkeiten und das müssen wir tun. Und das ist nicht schwierig. Man muss nur Klartext reden und klar denken und es auch gegenüber Dritten vertreten.
Das möchte ich jetzt als Schlusswort stehen lassen, Herr Professor Sobeck. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Sie hörten eine Folge des Architektur- und Bauforum mit Professor Werner Sobeck über Baukultur, Klimapolitik und viele andere politische und gesellschaftliche Herausforderungen für die Transformation hin zu einem klimagerechten Bauwesen. Mehr zur Folge finden Sie auf www.handwerkundbau.at. Dort können Sie auch unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.